Also, dass meine Generation sich immer noch sehr an so Meilensteine von Boomern halt orientiert, weil wir so halt aufgewachsen sind. Also, dass man denkt, okay, Meilensteine, die dich erreichen solltest, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, vielleicht noch einen Hund, keine Ahnung. Und
In
das.
dieser Reihenfolge oder?
Das kann man mischen, wie man möchte.
Und damit hallo und willkommen zum Podcast für Babyboomer. Ich bin Stefan und auch einer, Jahrgang 1959. Damit könnte ich Papa sein von Denise, denn Denise ist 1992 geboren.
Genau.
Da war ich schon recht erwachsen und fast Vater unseres Erstgeborenen. Felix ist dann aber doch erst 1994 geboren. Hier und heute geht es aber nicht, oder jedenfalls nicht direkt um Felix, sondern um Denise. Denise Fernholz macht nämlich einen, wie ich finde, großartigen Podcast für Millennials mit dem schönen Titel Sind wir endlich da? Und dem Untertitel Der Podcast übers Klammer auf, nicht Klammer zu erwachsen sein. Unsere gemeinsame Fragestellung für diese Episode deshalb ebenso naheliegend wie zeit- und alterslos, generationenüberschreitend und verbindet, nämlich, wann ist man eigentlich erwachsen? Hi Denise, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Denise, kannst du bitte mal für alle, die dich noch nicht kennen, mal dein Podcast-Cover beschreiben?
Also ich sitze darin in einem Auto auf der Rückbank. Auf der einen Seite sind Bierkisten neben mir und so Equipment für ein Festival und auf der anderen Seite ist ein Kindersitz und ein bisschen Kinderspielzeug. Also damit wollte ich ausdrücken, in welcher Position man sich fühlt, wenn man so um die 30 ist, wenn man sich so ein bisschen zwischen den Stühlen, auf der einen Seite will ich irgendwie noch Party machen und auf Festivals gehen und auf der anderen Seite wird mir die ganze Zeit suggeriert, ich sollte doch endlich mal Kinder bekommen.
Oh, da steigst du gleich hoch ein. Gut, also ja, ich nehme jetzt das interessante Detail zur Kenntnis: Ausrüstung für ein Festival. So habe ich das Gesamtensemble noch nicht verstanden, aber eindeutig, man sieht, du bist unterwegs und hast den Kopf in die Handbeuge gedrückt, nachdenklich, guckst auch ein bisschen verloren, sage ich mal, wenn ich
Ja,
mich jetzt so angucke in die Welt. Das wolltest du an dieser Stelle, ja?
das war gewollt, ja. Also es sollte auch so ein bisschen auch so dieses sind wir endlich da. Das sollte sich in meinem Gesicht widerspiegeln.
Ich finde es echt gut getroffen, auch genau, weil den Spruch, sind wir endlich da, kennen wir ja alle. Das ist, glaube ich, in jeder Kindheit und bei allen Eltern ganz klar, was damit gemeint ist. So, jetzt nochmal, in der Beschreibung deines Podcasts hast du es ja über die Zielgruppe, du bist so um die 30 und fragst dich auch ständig, wann du endlich angekommen bist, beziehungsweise das ist der Podcast für alle, die nicht wissen, ob sie wirklich erwachsen sind. Wie viele deiner Generation sind das denn, die dieses Gefühl teilen? Was meinst du?
Also ich habe das Gefühl, es sind sehr viele, also zumindest vom Feedback, was ich von meinen HörerInnen bekomme, dass da viele sagen, krass, ich dachte schon, nur mir geht's so und dass ich irgendwie, dass irgendwas mit mir falsch ist, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, dass man gar nicht so richtig ankommt. Also das ist ja generell einfach so ein Problem vom Leben, glaube ich. Dass Leute denken, wenn sie irgendeinen Meilenstein erreicht hätten, dass sie dann endlich glücklich sind. Und dann erreichen sie den Meilenstein und dann fällt ihnen auf, ach so, es fühlt sich irgendwie jetzt nicht besonders anders an als davor. Und habe ich vielleicht was falsch gemacht? Aber ich glaube, das ist einfach der Sinn des Lebens.
Ganz ehrlich, ankommen ist für mich ja nur bedingt attraktiv, ne? Weil
Ja, total.
das Unterwegssein ist ja das Spannende. Wenn du unterwegs bist und aus dem Fenster raus guckst, wenn wir jetzt mal beim Autofahrtbild bleiben, siehst du gegebenenfalls was Neues oder siehst was, was du noch nicht gesehen hast und nimmst neue Eindrücke auf. Und wenn du ankommst, okay, also ja, man braucht auch mal Zeit, um sich auszuruhen. Aber das ist jetzt so meine Interpretation. Was meinst denn du mit Ankommen? Was steckt denn da dahinter?
Also ich glaube, für besonders viele bedeutet dieses Ankommen, das sagt man ja auch immer in so, keine Ahnung, in so einer Hochzeitsrede oder so. Ja, bei dir fühle ich mich angekommen. Also ich glaube, für viele Leute bedeutet das, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ich kann aber aus Erfahrung sprechen als jemand, die seit 13 Jahren mit ihrem Mann zusammen ist und seit 5 Jahren verheiratet.
Oh, wow.
Dass klar ist das irgendwie schön, jemanden gefunden zu haben und dann muss man nicht mehr daten, man muss nicht mehr auf Tinder rumhängen, obwohl ich das nie, also dafür bin ich schon zu lange nicht mehr Single, als dass ich jemals auf Tinder war, aber ich kann das schon verstehen, diesen Wunsch, jemanden zu finden, bei dem man irgendwie das Gefühl hat, okay, hier mit dieser Person möchte ich lange zusammen sein, aber es ändert trotzdem nichts an diesem Gefühl, dass man nicht angekommen ist. Also ich habe mich nach meiner Hochzeit, klar, das war eine coole Party, es war ein cooler Tag, aber danach habe ich mich genauso gefühlt wie davor. Und ich glaube, das Problem ist auch bei vielen Brautpaaren, dass die nach der Hochzeit auch in so ein Loch fallen, weil das halt, keine Ahnung, meine Generation ist ja viel mit Disney-Filmen aufgewachsen und da wird einem natürlich immer suggeriert, okay, das höchste Ziel im Leben ist halt, die Liebe des Lebens zu finden und dann zu heiraten und dann heiratet man und merkt, ah, okay, also irgendwie fühle ich mich danach genauso wie davor.
Das ist jetzt für mich eine völlig überraschende Wendung. Das ist ja auch das Tolle, dass wir uns gegenseitig überraschen und hier nicht Dinge abklopfen, die irgendwie selbstverständlich sind. Also du sprichst jetzt von einem emotionalen Ankommen in einer Beziehung und du sagst, ja, ich finde und fühle, das ist Teil einer Reise oder es ist schön in einer, ja, idealerweise oder in einer festen Beziehung angekommen zu sein, aber es muss noch mehr geben. Sage ich mal, dein ganzer Podcast ist ja sozusagen die öffentliche Suche nach Antworten.
Ja, ja, das ist sehr gut beschrieben.
Hast du denn da schon Anhaltspunkte gefunden, gehört, wo du sagst, das könnte Teil der Antwort sein?
Ja, also sowieso erstmal finde ich, muss niemand in einer Beziehung sein. Also es gibt auch, glaube ich, sehr viele Menschen, die Single sehr viel glücklicher sind. Und ich finde, also, aber es ist natürlich, wir wurden so sozialisiert, dass uns die ganze Zeit suggeriert wurde, dass eine Beziehung ist so das Ultimative und das halte ich für absoluten Quatsch. Ich fühle mich eher, ich hatte einfach Glück, halt mit 19 schon jemanden gefunden zu haben, der mich nicht nervt. finde aber auch, dass alle anderen Lebensformen genauso toll sein können. Ich bin ja auch Journalistin eigentlich und recherchiere dann natürlich auch immer viel zu den Themen, über die ich spreche und bin da über die hedonistische Tretmühle gestoßen. Ist so ein Konzept, das unser Gehirn schnell dafür sorgt, wenn wir ein krasses High haben, also zum Beispiel, weil wir im Lotto gewonnen haben oder so, oder keine Ahnung, weil jemand vielleicht über Nacht berühmt geworden ist, was ja heutzutage möglicher ist als früher, dass sich unser Gehirn sehr schnell daran gewöhnt und versucht, die ganzen Hormone und so wieder auf normal Null zu bringen. Und die Leute jagen dann halt immer diesem Hoch wieder hinterher. Also muss immer wieder was Größeres passieren, immer was Krasseres. Und da ist ein Beispiel halt immer dieser Lottogewinn, dass Leute durch einen Lottogewinn auch nicht danach super happy sind, sondern eher vielleicht nach 5 Jahren total am Boden sind, weil sie dann das ganze Geld ausgegeben haben oder weil sie gemerkt haben, ach so, Geld macht mich gar nicht so glücklich. Und dann kaufen sie immer größere Sachen, weil sie denken, naja, irgendwann muss ja dieses Gefühl mal einsetzen, dass ich jetzt dauerhaft glücklich bin. Und dieses dauerhafte Glück ist einfach biologisch und evolutionär als Mensch gar nicht erstrebenswert, weil wenn wir dauerhaft glücklich wären, dann würden wir halt aus der Sicht der Natur wahrscheinlich einfach irgendwann sterben, weil wir halt dann nicht mehr weitermachen. Deswegen brauchen wir immer so einen inneren Antrieb, weiterzumachen. Und den haben wir halt nur, indem wir nicht die ganze Zeit super glücklich sind.
Mhm. Jetzt hast du im Du und im Wir gesprochen. Also ja, man könnte man jetzt meinen, im Generationen-Du und im Generationen-Wir. Und die hedonistische Tretmühle, ja, wunderbares Bild. Ich kann mir sie direkt vorstellen. Ich sehe auch Leute, die da drin sind. Ja. Aber das ist jetzt so ein mögliches Erklärmuster, wo du sagst, naja, dass man, und zwar eigentlich jeder Mann und jede Frau, das Gefühl hätte, mal, das war's jetzt, ist eigentlich ein Unzustand. Wer will das denn? Also deswegen frage ich nochmal nach, was wenn denn, also du hast jetzt so ein Erklärmodell gefunden, was so ein bisschen klar macht, ja, das ewige Streben nach Glück, das hört nicht auf, da gibt's immer was Neues und ja, auch teilweise hormongesteuert. Aber jetzt nochmal den Fokus ein bisschen zu wechseln. Also du hast ja schon mal angedeutet, du bist Kollegin, Journalistin, hast für tolle Adressen gearbeitet, Stern und Neon und jetzt auch ein NDR. Ich habe also so ein bisschen das Gefühl, also die Arbeitgeber, die sind zum Überleben wichtig, aber zum Leben braucht's noch was anderes. Und was ist das, wo du sagst, da bin ich auf der Suche, um dort anzukommen?
Ja, also beruflich habe ich es auch noch nie geschafft, mich angekommen zu fühlen, obwohl ich bei Neon war mein absoluter Traumarbeitgeber. Also es war mein absoluter Traumjob. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Hamburg gekommen bin, habe ich meinen Mann gezwungen, uns vors Verlagsgebäude zu stellen, damit ich mal von dem Schild, was da halt hing, ein Foto machen kann.
Denise, ich habe einen Finger gehoben und du hast es richtig erkannt, genau wie damals in der Schule. Ich will was sagen. Du musst jetzt für die früher Geborenen mal erklären, was es mit Neon auf sich hat.
Achso, ja, natürlich. Also das war, ich glaube, zwischen 2010 und 2019 oder 18, so das Magazin für Millennials. Also der Slogan war auch, eigentlich sollten wir erwachsen werden. Und den liebe ich auch bis heute immer noch, weil es auch so ein bisschen mein Grundlebensgefühl beschreibt. Und das hatte, vielleicht war es auch vor 2010. Da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Aber
nachgucken. Die Frage ist, warum hat es denn aufgehört? Weil das Lebensgefühl gibt es ja scheinbar noch.
Ja, das Problem, was wir auch bei uns in der Redaktion gesehen haben, wenn wir irgendwie SchülerpraktikantInnen oder so hatten, war die Generation, die danach kam, also die Generation Z, halt keine Magazine mehr gelesen hat. Also nicht viele zumindest. Wir hatten teilweise sogar, dass wir festgestellt haben, dass wir sogar als Online-Magazin schon ein bisschen spät dran sind, weil die nicht mal mehr Online-Magazine konsumiert haben, weil es halt auch einfach nicht ihre Konsumgewohnheiten waren. Die hingen halt die haben nicht gegoogelt nach Millennial News oder was weiß ich, sondern die hingen dann halt schon auf Instagram rum. Ich weiß nicht, ob es damals schon TikTok gab, ich glaube eher nicht, aber also die Verlage hängen halt auch einfach immer wahnsinnig doll hinterher, also das ist auch immer noch so. Und ja, ich frage mich manchmal, ob man vielleicht besser das Magazin so hätte machen sollen, dass es eher dann doch wieder Millennials anspricht, also dass das Magazin mitwächst. Aber man hat natürlich versucht, eine neue Zielgruppe anzusprechen und die haben sich dann von einem Magazin nicht mehr so abgeholt gefühlt.
Jetzt lass uns nochmal tatsächlich ein bisschen in der Sache klären. Millennials und Gen Z liegen ja aus Sicht von Boomern gefühlt dicht beisammen. Aber du machst ja gerade deutlich, da läuft schon eine Trennlinie. Also Millennials, welche Altersgruppe, an welche Altersgruppe adressierst du?
So geboren zwischen 1980 und 1995, so ungefähr. Mhm. Aber also ich habe auch HörerInnen, das sehe ich ja in meinen Statistiken, die auch jünger sind, also die zur Gen Z gehören.
Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehen darf, ist ja eigentlich irre, ne? Also 1980 geboren ist heute auch schon 44. Also läuft hart auf die Midlife-Crisis zu, ne? Wenn man an die U-Kurve des Lebens glaubt. Ja. Das heißt, du kommst von der Identitätskrise des Staats mit einem kleinen Zwischenhoch womöglich gleich in die nächste rein.
Obwohl ich habe ein bisschen die Theorie, dass Millennials vielleicht gar nicht so eine krasse Midlife-Crisis bekommen, weil wir erstmal uns viele Sachen, die klischeemäßig zu Midlife-Crisis gehören, gar nicht leisten können. Können uns kein rotes Cabrio kaufen oder
so auch.
Ja, genau. Also es ist ja für uns auch kein Statussymbol mehr. Also ich besitze auch kein Auto, obwohl ich aus einer Autofamilie komme. Also meine Auto, meine Eltern haben eine Autowerkstatt. Und dass wir, glaube ich, früher schon Krisen haben und beziehungsweise uns einfach mehr vielleicht sogar noch mit so Krisen auseinandersetzen. Also dass dann quasi diese Midlife-Crisis, da habe ich auch mal eine ganze Abhandlung drüber gelesen, dass Midlife-Crisis eigentlich eher früher so ein Konzept war für Frauen, also vor allem für Frauen, die in so eine Hausfrauenrolle gedrängt wurden, die dann, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, gemerkt haben, so, was habe ich eigentlich mit meinem Leben die letzten Jahre gemacht? Ich habe ja gar nicht meine Träume gelebt. Da gibt es einen sehr interessanten, sehr langen Artikel. Vielleicht können wir den in die Shownotes packen, wenn den jemand lesen möchte.
Also ich weiß noch nicht welchen, aber wir können es.
Ja, ich glaube, der war vom Deutschlandfunk oder so. Und da ging es halt um den Ursprung der Midlife-Crisis, weil das ja später dann in der Popkultur eher so ein männliches Bild war, dass Männer dann halt ihre Frauen verlassen haben und sich ein rotes Cabrio oder eine Harley oder was weiß ich gekauft haben. Und dann war so, nee, eigentlich war das mal was anderes. Genau. Nee.
Du, ich will nochmal zurück, du hast ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Eltern, ne? Also auch Millennials haben Eltern, ne? Und wurden mehr oder weniger von denen geprägt. Jetzt nächste völlig pauschale Annahme, diese Eltern sind im Boomer-Alter und daraus resultierend die Frage, haben Boomer möglicherweise irgendwas damit zu tun, wie du und ihr euch jetzt fühlt?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass meine Generation sich immer noch sehr an so Meilensteine vom Boomern halt orientiert, weil wir so halt aufgewachsen sind. Also, dass man denkt, okay, Meilensteine, die dich erreichen solltest, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, vielleicht noch einen Hund, keine Ahnung. Und das.
In der Reihenfolge, oder?
Das kann man mischen, wie man möchte. Und
viel Freiheit muss sein. Ja, Entschuldigung.
Ja, und das Problem ist natürlich, dass unsere Lebensrealität einfach anders aussieht mittlerweile und dass wir auch das vielleicht gar nicht mehr machen müssen. Also ich glaube auch, dass viele Boomer vielleicht auch mit einem alternativen Lebenskonzept glücklich geworden wären, aber dass man früher halt einfach eher gesagt hat, na ja, das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir das halt jetzt. Dass uns das natürlich irgendwie geprägt hat. Also dass so unsere Generation das halt jetzt langsam anfängt aufzubrechen. Also dass man sagt, hey, ich muss nicht heiraten, ich muss nicht in einer festen Beziehung sein, ich muss keine Kinder bekommen. Ich kann auch mein Leben in meinem Leben anders gestalten oder anders eine Erfüllung finden.
Aber ich verstehe das ein bisschen so, dass du sagst, davon muss man sich erstmal emanzipieren oder freimachen.
Total.
Weil die Eltern das halt ziemlich sehr nahegelegt haben, so sollte es, also wir haben es so gemacht und ihr solltet es auch so machen, oder?
Ja, also ich merke immer wieder, dass ich nicht nur Glaubenssätze von meinen Eltern, sondern auch Glaubenssätze einfach, die man so mitgenommen hat, als man aufgewachsen ist, dass es jahrelange Arbeit, sich von sowas zu lösen. Ich merke das jetzt auch, wo ich Freelancerin bin. Meine Eltern sind zwar auch selbstständig, aber die haben halt eine Autowerkstatt. Das heißt, sie haben einen sehr geregelten Tag. Das habe ich halt, seitdem ich jetzt seit fast 2 Jahren selbstständig bin, nicht mehr. Beziehungsweise auch generell war so in den Medienarbeiten jetzt nichts, womit meine Familie besonders viel anfangen konnte. Also ich habe damals Cross-Media-Design studiert an der holländischen Kunsthochschule. Ich glaube, meine Eltern haben sich viele Jahre gefragt, was überhaupt mal aus mir werden soll. Und dann so der erste Meilenstein war dann quasi so, als ich dann beim Stern angefangen habe, weil dann natürlich also auch meine Oma und meine Tanten und Onkel dann plötzlich was damit anfangen konnten. So, sie schreibt jetzt. Ah, okay, ja, das kennen wir. Wir können uns den Stern kaufen. Da steht sie hinten im Impressum drin.
Der Stern liegt auch im Arzt aus, ne?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich Verwandte, die sich den Stern gekauft haben, weil dann hinten mein Name drin stand. Ich war zwar nur online, also da gab es dann auch so einen Generationen-Clash zwischen Print und Online, aber das war dann das erste Mal was Greifbareres für meine Familie. Und jetzt ist es, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt hauptsächlich in der Podcast-Branche arbeite, ist es, glaube ich, wieder total schwammig, was ich da überhaupt so mache.
Aber ganz ehrlich, was du jetzt erzählt hast, erinnert mich an My Story 40 Jahre vorher. Also ich fahre jetzt gleich zum Jahrgangstreffen in einen kleinen Ort in Saarland, wo ich in die Grundschule gegangen bin. Und da war es sowas von überhaupt gar nicht selbstverständlich, wenn da so ein Pimpf sagte, und ich habe das ziemlich früh gesagt, ich will Journalist werden. Die wussten nicht, was das ist. Ja, meine Mutter sagte, ah, Chefredakteur. Und ich musste ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass das Leben nicht damit losgeht und dass es dann noch andere Varianten gibt. Also das kommt mir nicht unbekannt vor, weil bei mir war es der Übergang von, wie soll ich es, also ich bin diese klassische Bildungsaufsteiger-Generation, der erste in der Familie, der aufs Gymnasium durfte und dann auch noch gegen den Willen der Eltern studiert hat. Gut, jetzt mal Klammer zu bei mir. Ich will noch mal zurückkommen auf das Thema deines Podcasts und das, was wir eingangs gesagt haben, worüber wir reden sollten. Wo erkennt man eigentlich, dass man erwachsen ist? Das finde ich total spannend. Also woran merken Sie, dass Sie angekommen sind?
Ja, das habe ich tatsächlich meine Eltern auch schon mal für eine Folge gefragt. Und ich glaube, da war so ein bisschen der Konsens, dass sie sich damals auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben. Also, dass die, also ich weiß noch, dass mein Papa gesagt hat, dass er fand, zum Beispiel, seine Mutter ist relativ früh gestorben, mit so 50, Mitte 50. Und jetzt hat das Alter jetzt schon überschritten. Und damals hat er gedacht, wow, ist das alt. Also, und jetzt ist es so, jetzt fühlt er sich aber noch gar nicht alt. Also jetzt denkt er halt nicht irgendwie, wow, bin ich alt, sondern eher so, ja, da liegt ja noch voll viel vor mir. Und da war ich so 15 oder 16, da war ich auf meiner ersten richtigen Party, also so eine Bauernparty, wie man sie halt auf dem Dorf hatte, wo es dann auch nicht so strenge Kontrollen gab. Und da habe ich an einer Garderobe oder an einer Bar, ich weiß gar nicht mehr, so einen Typen angesprochen und habe ihn irgendwie gefragt, wie alt er ist. Und dann meinte er, er ist 30. Und ich war so, was machst du hier? Also für mich war 30 so unfassbar alt und auch so, da ist man auf gar keinen Fall mehr auf Partys. Und zum Thema Festivals, also ich bin 32 und ich war dieses Jahr auch noch auf dem Festival und ich war auch am Wochenende noch feiern. Also das sind halt so Meilensteine, wo man früher halt dachte, ab 30 ist man auf jeden Fall erwachsen. Oder wenn man geheiratet hat und wie gesagt, ich habe vor 5 Jahren geheiratet, seitdem fühle ich mich überhaupt nicht erwachsen. Also
na, ich will es wirklich nochmal wissen. Was heißt erwachsen sein? Also ich sag mal, als biologischer Zustand sagst du irgendwann mal fertig gewachsen, ne? Also ausgewachsen hat schon wieder eine andere Konnotation. Also du.
Ja, ich glaube, ab so 25 ist das Gehirn, hat dann sein Endstadium erreicht.
Es ist jetzt gemein, dass du daran erinnerst, weil ich bin schließlich doppelt so alt wie du. Und das ist günstig für mich gerechnet. doppelt so alt plus ein Jahr. Ne? Aber also ich habe ehrlich gesagt, ich bin wirklich ins Nachdenken gekommen durch die Formulierung bei dir, wann ist man eigentlich erwachsen? Und ganz ehrlich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Ergebnis und auch nicht als Erster. Wenn erwachsen bedeutet, dass man nicht mehr neugierig ist wie ein Kind, dass man nicht mehr spielt wie ein Kind, dass man nicht mehr sich überraschen lässt und unvoreingenommen auf Dinge zugeht, dann ist das nicht nur attraktiv, weil das merke ich natürlich. Ich merke zum Beispiel beim Reisen, wo ich früher gar nicht drüber nachgedacht habe und heute sage, oh, das war gefährlich. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich weiß aber gar nicht, warum eigentlich, weil ich habe immer noch nur einen Rucksack dabei und sein Leben hat man dann auch immer dabei und da macht man sich womöglich in späteren Jahren mehr Sorgen, aber eigentlich weiß ich nicht warum.
Total, das ist auch immer wieder, wenn ich recherchiere, kommt es darauf zurück, dass wir eigentlich auch, um uns glücklicher zu fühlen, wieder mehr wie Kinder sein sollten. Also, dass man Hobbys hat, dass man auch Hobbys einfach nur macht, weil es Spaß macht und nicht, weil man irgendwie, keine Ahnung, ein Online-Business darauf aufbauen will, was auch zumindest in meiner Generation auch manchmal so ein Ding ist, dann keine Ahnung, fangen Leute an zu malen oder haben dann während Corona angefangen zu malen und dann war direkt so, ja, ich könnte ja auch einen Shop eröffnen und dann kann ich meine Bilder verkaufen. Aber vielleicht sollte man manchmal Sachen auch einfach nur machen, weil sie Spaß machen und nicht, weil man Geld damit verdienen will.
Du, pass auf, jetzt habe ich noch was ganz, ganz tief aus der Schublade des alten Mannes, der katholisch erzogen wurde. Da gibt's ja in der Bibel das berühmte Werdet wie die Kinder. Ne? Also da ist auch psychologisch natürlich was dran. Eigentlich haben Kinder in ihrer Unverdorbenheit eine unglaubliche Faszination und Attraktion. Und jetzt noch so ein Gedankensprung. Wir sind Eltern dreier Kinder. Die sind aber aus dem Haus, so gut wie, ne? Und vor einem Jahr kam ein Hund in unser Leben. Und ich finde mich jetzt öfter mich sagen hörend, der Hund ist wirklich wie ein Kind. Weil,
oh ja, das kenne ich.
Der kann ja seine Emotionen, also so ein Hund kann nicht lügen.
Ja.
Er guckt dich an und dann hat auch noch der Schwanz so dieses emotionale Steuerungsinstrument, ne, wo du siehst, also Nord-Süd, Ost-West, wie ne, in welche Richtung bewegt sich das Teil, dann weißt du ja, wie die Stimmung ist und ob du was aus Hundesicht richtig machst. Hm? Und so ein Hund hat darüber hinaus, schätzt der ja und braucht Konsequenz und zwar und Klarheit. Und in einem Maße, wo ich mich heute frage, hat man so klar mit seinen Kindern gesprochen? Der Hund versteht nur, wenn du immer dasselbe glasklar kommunizierst. Und unsere Kommunikation verständnisvoll und immer auf die Situation eingeht, war vielleicht nicht immer so klar. So, jetzt höre ich mal auf, weil ich könnte mich jetzt um Kopf und Kragen reden. Sag mal schnell, was hältst du davon?
Wahrscheinlich schon, ja. Also ich habe zwei Katzen, die sind natürlich, die lassen sich nicht so gut erziehen, aber da merke ich natürlich auch, wenn ich immer wieder dasselbe sage, wissen die irgendwann auch, was damit gemeint ist. Ich glaube, ich wurde gut erzogen. Also ich bin auch mit meiner Kindererziehung sehr zufrieden, die ich genossen habe. Ich habe auch, also als Teenie war das natürlich anders. Ich war ein sehr schwieriger Teenie. Also ich hatte im Gegensatz zu meiner Schwester, die irgendwie total entspannt war als Teenie, war ich absolut außer sich und habe immer gedacht, es ist alles so unfair und keine Ahnung. Habe dann, als ich dann erwachsen geworden bin, echt so gemerkt, boah, was hast du deinen Eltern eigentlich damals angetan? Ich meine, alleine sowas wie Mutter steht jeden Mittag an Herd und ich komme nach Hause und sag, schon wieder Kartoffeln oder so. Also, ne, dass man so denkt. So. Und da habe ich mich auch sehr bei meinen Eltern für entschuldigt. Und dann meinte meine Mama immer, so schlimm war es gar nicht.
Guck mal da, hast du dich jetzt selbst gehört? Du hast zwischendurch gesagt, als ich dann erwachsen geworden bin.
Ja. Ja, stimmt.
Das führt mich jetzt zu den Fragen. Ich spreche immer von der Schlusskurve, haben schon ein paar Hörer geschrieben, so ein Ding geht doch geradeaus, warum rede ich immer von der Schlusskurve? Ist doch ein lineares Ding, ein Podcast, aber gut. Ich will wirklich nochmal zum Schluss fragen, du hast ja jetzt schon, warte mal, wie viele Episoden? 57 Episoden gemacht im Podcast. In deinem Podcast sind wir endlich da, der Podcast übers Nicht-Erwachsen-Sein. Und wenn du jetzt so sagst, die drei größten Weisheiten, die ich da rausgenommen habe, in Richtung Erkenntnis, wann ist man eigentlich erwachsen? Kannst du die aufzählen?
Also erstmal, ich glaube, dass das Gefühl kein finales Gefühl ist, dass es wahrscheinlich eher so situativ ist. So wie, dass man halt sagt, okay, als ich dann erwachsen geworden bin, habe ich mich dann mal bei meinen Eltern entschuldigt für meine Pubertät. Und also ich habe für den Podcast natürlich auch immer wieder mit Leuten gesprochen. Auch in meiner 50. Folge habe ich dann einfach mal meine HörerInnen gefragt, ob die sich erwachsen fühlen. Und da war der Konsens eigentlich, nee, nicht so wirklich. Oder in manchen Situationen halt und in anderen dann wieder gar nicht. Ich kenne das ja auch. Keine Ahnung, dann macht die Waschmaschine komische Geräusche, dann rufe ich halt meine Mama an und sage, Mama, ich glaube, meine Waschmaschine ist kaputt, kannst du mir helfen? Da fühlt man sich natürlich wieder wie das größte Kind, aber
ich hätte ja, jetzt also das, gewartet, dass du den Vater als Automechaniker anrufst, aber gut, okay.
Nee, der ist dann eher so einer, der sagt dann, nee, ich bin Automechaniker. Mit Waschmaschinen kenne ich mich nicht aus.
Frauensache.
Ja, okay, ruf jemanden an, der sich damit auskennt. Und ja, meine Mama ist einfach so eine Macherin. Also die weiß viel Rat auf jeden Fall.
Mhm. Also das war eins, ne?
Genau. Also nicht, Erwachsensein ist eher so was Situatives, glaube ich auch. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Kinder bekommen haben. Also du wirst es ja selber wissen, dass eine Geburt von einem Kind nicht unbedingt einem plötzlich den Stempel so und jetzt fühle ich mich für immer erwachsen aufdrückt.
Naja, aber life-changing ist es schon. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Für zwei Seiten.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das bei mir noch ein bisschen hinauszögere, weil ich eigentlich nicht so gerne mein Life changen möchte. Zumindest im Moment noch nicht. Und ja, ich glaube so, dass wir generell von diesem, also als zweites von diesem Ankommen, also von diesem Mythos, dass man ankommen könnte oder dass man sich die ganze Zeit angekommen fühlt und erst dann ein erfülltes Leben hat, davon müssen wir uns ein bisschen verabschieden. Und was haben wir denn noch? Ich hab letztens noch eine Folge gemacht, 32 Dinge, die ich in 32 Jahren gelernt habe, weil es kurz nach meinem Geburtstag war. Oh Gott.
Ich sehe es.
Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist auch oft, dass Leute halt denken, man müsste irgendwelche Meilensteine. Also ich bin sehr privilegiert. Ich habe Meilensteine in meinem Leben erreichen dürfen, von denen ich dachte, okay, danach bin ich endlich glücklich und das, ja, so funktioniert das Leben einfach nicht.
Okay. Ich glaube, das war ein Schlusssatz. Ja, weil, ich bin ganz, ganz deiner Meinung. Ich finde es auch großartig. Also einerseits heißt das, du wirst den Podcast noch ewig weitermachen können, weil es wird nicht die Antwort auf die Frage geben. Das wäre ja schrecklich, ne?
Ja.
Weil dann, genau, dann gäbe es die Existenzgrundlage nicht mehr. Aber ich habe auch verstanden und finde das auch toll, wie du, sage ich mal, an dir arbeitest und das eben öffentlich machst. Und das braucht ja auch einen Mut, sage ich mal. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was uns ein bisschen unterscheidet. Also,
das habe ich bei Neon damals gelernt. Da wurden wir halt immer auch dazu angeregt, aus unserer persönlichen Perspektive, was natürlich eigentlich im Journalismus absolut verschrien ist, genau. Zu schreiben. Und,
ja, aber es ist vielleicht auch so ein Klischee und es ist vielleicht nicht unbedingt geschickt, Klischees zum Schluss zu bedienen. Aber gut, dann sage ich es mal persönlich und nicht als Klischee. Also ich habe das schon so erlebt, dass ich sage jetzt mal diese Selbstäußerungen und wie es mir jetzt wirklich geht oder so. Also das war jetzt wirklich lange nicht gefragt. Und wenn man es trotzdem gesagt hat, nicht immer von Vorteil. da seid ihr, glaube ich, freier. Oder nicht glaube ich, sondern da erlebe ich euch freier. Und ich finde, das ist ein großer Fortschritt. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie meine Kinder, die 30, 27 und 24 Jahre alt sind, was die mir sagen, wie komisch, ich mich in dieser Episode benommen habe. Aber ich habe mich nicht komisch gefühlt, sondern gut im Gespräch mit dir.
Ja, fand ich auch. Ich fand dich nicht komisch. Sehr gerne. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ja, genau. Und ja, also für alle, die hier zuhören und sich vielleicht selbst auch ein bisschen verloren fühlen und denken, vielleicht habe ich ja doch mehr mit Millennials zu tun, als ich dachte. Oder ihr kennt vielleicht auch Millennials, dann ja. Könnt ihr gerne mal in meinen Podcast reinhören. Sind wir endlich da.
Und vielleicht haben wir das ja auch aus der falschen Perspektive diskutiert. Vielleicht gibt es ja auch Boomer, die sich gar nicht angekommen fühlen und jetzt zu dir in den Podcast wechseln.
Ja, also es ist nicht nur für Millennials. Alle sind herzlich willkommen.
Alright, gut, dass wir das noch geklärt haben. Danke, mach's weiter so gut, wie du das machst.
Danke.
Merci.
Bis dann. Tschüss.
So, und jetzt für alle, die diese Episode gut fanden oder vielleicht schon eine vorher, gerne eine Bewertung hinterlassen bei Apple oder Spotify oder auch einen Kommentar zu dieser Episode oder gerne eine Mail an info@babyboomer-stories.de. Und ansonsten danke fürs Zuhören, tschüss und auf Wiederhören in einer Woche. Bis dahin, macht's gut.